Okay, gut. Ja, wir sind im Himmel, ne? Also Offenbarung 4, ne? Haben wir letztes Mal zu Ende uns angeguckt. Offenbarung 5. Es geht in dem, was Johannes uns beschreibt, um das, was Jesus ihm gezeigt hat, was nach diesem geschehen soll. Also es ist etwas, was noch nicht geschieht, was noch nicht da ist, was geschehen soll, was geschehen wird. Und dieses Geschehen wird uns in Kapitel 5 vor Augen geführt, der Impuls sozusagen, der diese ganzen Geschehnisse, die dann passieren auf der Erde, werden in Kapitel 5 in Gang gesetzt. Und das schauen wir uns heute Abend an. Wir haben gesehen, Offenbarung 4, dass Johannes in den Himmel versetzt wird, vielleicht auch als ein Bild der Entrückung. Wir sehen den Thron Gottes. Gott sitzt auf dem Thron, regiert. Wir sehen 24 Älteste um ihn herum, ebenfalls auf Thronen sitzen, mit weißen Kleidern und goldenen Siegeskränzen. Wir sehen Engelwesen, mächtige Engelwesen, die heilig, heilig, heilig singen. Wir sehen die Anbetung der Ältesten, die, so deute ich es zumindest mit vielen anderen Auslegern zusammen, ein Symbol für die Gemeinde Gottes ist, die im Himmel entrückt ist. Die Gemeinde aus alttestamentlicher und neutestamentlicher Gemeinde. Und sie beten an. Sie beten an den, der alles geschaffen hat. Und um dessen Willen alles geschaffen ist. Und mittendrin in dieser Anbetung fällt Johannes Blick auf etwas, und zwar auf dem Thron. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Und gemeint ist hier eine Buchrolle, eine Pergamentrolle, ne? Ein Stück Papier, was in diesem Fall kann ich es schlecht darstellen, ne? Aber es ist im Grunde so eine Rolle, die gerollt ist, ne? So. Und sie ist innen und außen beschrieben. Normalerweise würdest du eben eine Buchrolle so rollen, dass das Geschriebene innen ist, ja, damit es nicht irgendwie verschmutzt wird oder was weiß ich, durch Umwelteinflüsse irgendwie verwischt oder sonst wie wird. Aber diese war innen und außen beschrieben. Deswegen, na, er kann da zwar nicht innen reingucken, aber es ist eben logisch, dass sie eben auch innen beschrieben ist. Und außen ist sie auch beschrieben. Das heißt einfach, dass der ganze Raum dieses Papiers wird ausgefüllt. Also in der rechten Hand, und die rechte meint die Hand der Macht Gottes. Gott hat diese Rolle in seiner Hand. Und das, was darauf geschrieben ist. Und dieses Buch, was in seiner rechten Hand ist, ist innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Also die hatten da, da waren 7 Siegel angebracht. Ja. Und damit war diese Buchrolle verschlossen. Und ein Siegel wurde früher benutzt, als, es gab auch damals so etwas wie ein Postgeheimnis. Ne? Heutzutage ist es auch so, wenn du einen Brief schreibst und du machst ihn zu, dann darf der nicht geöffnet werden. Wenn ein Brief geöffnet wurde von irgendwem, na, dann ist das eine sehr problematische Sache, dem muss man dann nachgehen und das darf eigentlich nicht geschehen. Ein Brief darf nicht geöffnet werden. Es gibt in Deutschland das im Grundgesetz das Recht oder dieses Briefgeheimnis einfach. Ne? Und das war damals auch so, wenn du als König ein wichtiges Schreiben, einen wichtigen Brief verfasst hast, dann hat man das eben auch, diesen Brief mit einem Siegel versiegelt, sodass eben gesichert war, dass der Empfänger wusste, okay, niemand hat diesen Brief gelesen. Denn das Siegel war so angebracht, dass es eben die Stelle versiegelt hat, aber dass eben auch mit dem Siegelring des Absenders klar war, okay, das kann nur der versiegelt haben. Wenn du das Siegel entfernt hast, ein neues Siegel aufgebracht hast, dann hattest du nicht dieses Siegel, dieses spezielle persönliche Siegel, das Siegelzeichen, was dann in dieses Wachs eingedrückt wurde. So konntest du eben sicherstellen, dass tatsächlich das Schreiben von niemandem gelesen wurde, außer von dem, der es erhalten sollte. Und so ist auch diese Buchrolle mit 7 Siegeln, 7, die Zahl der Vollkommenheit, der Vollständigkeit, also vollständig versiegelt, dass es wirklich sichergestellt wird, dass sie nicht von jemandem Unautorisiertes geöffnet wird. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Buchrolle? Was steht da drauf? Worum geht es bei diesem ominösen Buch? Bei dieser ominösen Rolle, worum geht es da? Das ist eigentlich nicht so ganz klar. Es ist aber klar eigentlich dann im Verlauf des weiteren Geschehens, dass eben diese Siegel geöffnet werden, eines nach dem anderen, und das, was dann passiert durch die Öffnung dieser Siegel, dass nämlich das Gericht Gottes Stück für Stück über diese Erde hereinbricht. Und das sagt uns auch eben etwas über den Inhalt dieser Buchrolle. Es sind tatsächlich diese Geschichte, die Gott mit der Erde vorhat. Das ist sein Wille. Es gibt in der römischen, zur römischen Zeit, zu dieser Zeit, die Römer haben Testamente auf diese Weise versiegelt. Man könnte sagen, okay, das ist der Wille Gottes, der hier versiegelt wurde. Und der jetzt geöffnet werden soll, damit sich das erfüllt, was Gottes Wille für diese Welt ist. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Also Gottes Wille mit dieser Erde, er soll sich erfüllen. Wir beten darum, oder? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Das Reich Gottes, dass es sich erfüllt. Der Wille Gottes für diese Erde, dass er sich erfüllt. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Es ist verschlossen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber Gott offenbart es uns durch Johannes. Er hat es Johannes gezeigt. Jetzt ist dieses Buch verschlossen. Und es geht nicht nur darum zu wissen, was in der Zukunft ist, sondern dass es geschieht. Dass das, was Jesus zu Johannes gesagt hat, dass das, was nach diesem geschehen soll, dass es tatsächlich auch beginnt. Dass es losgeht, dass es geschieht. Wer ist würdig, das in Gang zu setzen? Wer ist autorisiert, diesen Willen Gottes in Gang zu setzen? Ein starker Engel stellt diese Frage. Er selber ist nicht würdig, sonst würde er die Frage nicht stellen. Und dann steht in Vers 3, niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Oder andere Übersetzungen sagen es, er konnte nicht hineinblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken oder hineinzusehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir das auch hier annehmen können, dass es um diese Dinge geht bei dieser Buchrolle. Warum hat Johannes so geweint? Warum hat ihn das so bewegt? Er ist in der Herrlichkeit Gottes, er ist im Himmel, ne, und er fängt an zu weinen. Weil das der Wille Gottes nicht in Gang gesetzt werden kann. Weil niemand gefunden werden kann, der das Ende der Geschichte in Gang setzen kann. Der Gottes Willen für diese Erde aufrollen kann. Es bleibt alles so, wie es ist. Das ist die Botschaft. Und das ist das, was Johannes zutiefst betrübt. Es bleibt alles so, wie es ist. Wie furchtbar ist das? Das ist die Botschaft der Spötter. Johannes sagt, kann es wirklich wahr sein, dass die Spötter recht haben, die sagen, es bleibt alles so, wie es immer war? Die Voraussage des Gerichts über die Gottlosigkeit dieser Welt. Die Voraussage, dass Gott tatsächlich die Herrschaft über die ganze Erde antreten wird. Alles nur Hirngespinste. Es bleibt alles, wie es ist, dieser ewige Kreislauf. Geboren werden, sterben, geboren werden, sterben. In die Sünde hineinfallen und verderben. Das ist der Grund, warum Johannes so sehr weint. Es bleibt alles so, wie es ist. Das kann nicht wahr sein. Das kann es doch nicht gewesen sein, Gott. Dein wunderbarer Wille, und er vollzieht sich nicht, weil niemand gefunden wird, der würdig ist. Johannes weinte sehr. Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Es ist einer der Ältesten, einer der Teil dieser Gemeinde Gottes. Sie haben Klarheit. Sie wissen Bescheid. Sie sind weise. Sie sind die Ältesten. Es sind nicht die Engel, die Antwort geben können. Nein, der Engel fragt, wer ist würdig? Und es wird keiner gefunden. Aber einer der Ältesten, er kommt zu Johannes und zeigt ihm, was die Gemeinde Gottes weiß, was wir durch Gottes Geist, durch Gottes Gnade wissen, dass es eben nicht wahr ist, dass es nicht das Ende ist, dass es nicht wahr ist, was die Spötter sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Nein, es gibt jemanden, der ist würdig, diesen Willen Gottes, diesen Plan Gottes auszuführen. Es gibt jemanden, der würdig ist. Es gibt einen, der überwunden hat. Der die Unwürdigkeit der Schöpfung überwunden hat. Und die Offenbarung ist ein universales Buch. Es geht um die großen Menschheitsthemen. Es geht um die große Menschheitsgeschichte. Es geht um das große Ganze. Es geht um darum, dass Gott den Menschen als Herrscher geschaffen hat über diese Erde. Er hat den Menschen geschaffen und gesagt, ihr sollt herrschen über diesen Planeten. Ihr sollt Könige sein. Und sie haben ihr Königtum verwirkt. Sie haben ihr Königtum abgetreten, einem anderen, dem Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn nennt. Oder wie Paulus sogar sagt, den Gott dieser Welt. Sie haben dem Satan Gehorsam geleistet, sie haben dem Satan gehorcht und haben Gott nicht gehorcht. Dadurch haben sie sich dem Satan zum Sklaven gemacht. Satan ist Herr geworden. Und er sagt zu Jesus, ich zeige dir alle Reiche dieser Welt und ich gebe sie, wem ich sie will, denn sie sind mein. Und Jesus widerspricht ihm nicht und sagt nicht, Teufel, da irrst du dich. Nein, er weiß, der Teufel hat Macht. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber es gibt einen, der ihn überwunden hat. Derjenige ist, der eben diese Siegel brechen kann. Es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Das sind zwei Herrschaftstitel des Messias. Einmal aus 1. Mose 49. So wird so bezeichnet Jakob den Messias aus dem Stamm Juda. Er sagt es zu seinem Sohn Juda, 49, Vers 9. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Dieser Schilo, dieser Messias, dieser Retter aus dem Stamm Juda. Der Löwe, der mächtige König der Tiere. Wir waren jetzt gerade im Zoo am Dienstag, ne? Und der Löwe ist ja ziemlich faul, der liegt ja in meiner Ecke rum und ist so träge. Aber manchmal fängt er an zu brüllen, dieser Löwe. Und der Löwe brüllt. Also wirklich heftig. Ich habe es noch nicht erlebt, wirklich direkt da zu stehen und ihn brüllen zu hören. Ich habe ihn mal aus der Ferne im Zoo brüllen hören. Das ist schon ganz schön mächtig. Ich weiß noch, wir sind mit eins unserer Kinder, als es ganz klein war, in den Zoo gegangen. Und dieses Kind war, ich glaube, es war auf meinen Schultern oder auf Süsters Schultern? Ich glaube auf Süsters Schultern. Und wir sind zum Löwenkäfig oder zum Löwengehege, ne, sind wir hingegangen und dann sind wir da näher rangegangen und dann sah man, wie der Löwe da so lang ging und näher kam und Süster sagt, guck mal, da ist der Löwe! Können wir nicht weggehen hier irgendwie? Das ist da, guck mal, der kommt immer näher! Und dann plötzlich merkte sie irgendwie was Feuchtes im Nacken. Da kann man sich schon in die Hose machen. So ein Löwe ist schon ein mächtiges Tier. Wie gesagt, Ich möchte dem nicht außerhalb des Geheges begegnen. So ein Löwe, der hat Kraft, der hat Stärke. Der haut einen starken Mann um, da hast du keine Chance. Der Löwe aus dem Stamm Juda wird angekündigt. Der Älteste sagt, guck mal hier, der Löwe aus dem Stamme Juda, er hat überwunden. Und jetzt ist sozusagen die Bühne frei. Der Vorhang geht auf. Und jetzt tritt der Löwe hervor. Und wir staunen alle über seine mächtige Gestalt. Und er wird brüllen und wir werden alle zusammenzucken. So stelle ich es mir vor hier. Die Bühne ist bereitet. Johannes, er hat so geweint und jetzt wird er getröstet. Der Löwe hat überwunden. Siehe, der Löwe. Und er schaut. Und was sieht er? Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Hier kommt der Löwe! Zum kleinen Glöckchen noch, so kling, kling, kling. So. Wir gucken gerade mit Susanne, gucken wir Heidi, ne? Da kommt immer Schnucki. Ne?
Dieses kleine Lämmchen.
Der Löwe aus dem Stall. Wie lächerlich ist das denn? Da kommt das Lämmlein auf die Bühne. Samuel und ich haben jetzt gerade in einem Chor dieses Oratorium Elias gesungen, mitgesungen im Chor. Und die Geschichte von Elia ist auch krass, wo Gott ihm begegnet. Und da gibt es diese Situation, wo er am Gottesberg ist und uns wird gesagt, da gab es ein tierisches Erdbeben. Es gab Feuer, es gab Sturm. Aber jedes Mal heißt es, der Herr war nicht im Erdbeben. Der Herr war nicht im Sturm. Aber dann kam dieses sanfte Säuseln. Und der Herr war in diesem Säuseln. Es ist so krass, weil aber wir nehmen das so für selbstverständlich, aber es ist, lasst uns das immer wieder staunend neu an uns heranlassen. Gott ist anders. Er ist anders. Er begegnet uns auf ganz andere Weise, wie wir es erwarten. Und auch hier, wo das Gericht Gottes über diese Erde hineinbricht, wo der mächtige Gott die Herrschaft übernimmt, da ist es das Lamm, das es tut, das geschlachtete Lamm. Das Lamm, das auftritt, es ist sanft. Es scheint so schwach zu sein. Es ist lieb, freundlich. Es ist ohne falsch. Es ist rein. Und dann ist es wie geschlachtet. Und da muss ich an Jesus denken, wie er auferstanden ist und als Auferstandener erscheint. Und was sehen die Jünger? Was sagt er den Jüngern? Hier, seht die Wundmale in meinen Händen. Seht die Wundmale in meiner Seite. Schaut. Diese Male sind immer noch zu sehen und sie sind selbst im Himmel noch zu sehen. Das Zeichen seiner Hingabe, der Hingabe seines Lebens, sie sind immer noch sichtbar. Die Narbe ist immer noch sichtbar. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Denn das ist Teil seiner Würdigkeit, warum er würdig ist, dieses Siegel zu brechen. Er ist würdig, weil er überwunden hat, aber er hat nicht so überwunden, wie wir überwinden. Im Boxkampf, im Ringkampf. Der Stärkere gewinnt. In allen Lebensbereichen. Setz dich durch. Benutz deine Ellbogen. Ja, werde stark und mach andere nieder. Jesus hat überwunden durch seine Liebe, durch seine Selbstaufgabe und Selbsthingabe, seine Opferbereitschaft. Sein Gehorsam Gott gegenüber. Darum hat Gott ihn erhöht, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist, dass im Namen Jesus sich beuge jedes Knie. Das werden wir hier auch gleich sehen. Sein Gehorsam, seine Opferbereitschaft, seine Liebe, seine Selbstaufgabe und Selbsthingabe, das macht ihn würdig, das macht ihn zum Überwinder. Nicht der Starke ist es, der siegt, sondern der in aller Schwachheit sich hingibt. Er ist der, der überwindet. Ein Lamm sehen, sieht er stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Hörner sind in der Bibel immer ein Symbol für Macht, für Stärke. Augen sind wiederum ein Symbol für das Sehen, das Wahrnehmen. Sieben Hörner und sieben Augen sprechen von der Vollkommenheit dieser Macht und des Wissens. Dieses Lamm ist allmächtig und allwissend, obwohl es so klein und schwach, ja geschlachtet dasteht. Ihm gehört die Macht. Und dies sind die sieben Geister Gottes. Es ist nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es ist die Kraft des Geistes, die Macht des Geistes. Der Heilige Geist, der alles durchschaut. Es ist nicht ein menschliches Wissen. Es ist nicht höhere Intelligenz. Es ist nicht künstliche Intelligenz. Es ist viel mehr. Es ist die Weisheit Gottes. Der Geist Gottes, der die Gottheit durchdringt, der die Gottheit durchforscht, der alles weiß. Dieser Geist, er hat das Wissen. Er hat die Erkenntnis. Und wenn du nach Weisheit, nach Erkenntnis suchst, du findest es nicht in den Wissenschaften der Menschen, sondern du findest es im Geist Gottes. Er ist derjenige, der alles durchforscht und in dem alle Macht ist. Es sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und hier sehen wir auch, es gibt in der Offenbarung und im Neuen Testament oder in der Bibel grundsätzlich auch unterschiedliche Symbole. Wir haben vorher gesehen, dass es sieben Feuerfackeln waren, die vor dem Thron brannten. Das sind die sieben Geister. Hier sind die sieben Geister aber Teil des Lammes. Es ist nicht nur der Geist Gottes, sondern es ist auch der Geist Christi. Es ist derselbe Geist. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Daher kommt der Gedanke, dass wir im Himmel mit Harfen rumrennen. Macht aber einfach deutlich, dass die Mucke geht ab im Himmel. Das wird doch schön, Vanja, ne? Die Musik lassen wir nicht hier auf Erden. Das ist was Himmlisches. Wie diese Harfen aussehen werden, ob es eher E-Gitarren sind oder ob es eher so Konzertharfen wie von Naya sind, weiß ich nicht. Werden hier auch nicht genauer beschrieben. Aber es steht für Lobpreis, für Anbetung. Und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Dieses Räucherwerk im Tempel, es ist ein Symbol für Gebete. Es ist nicht, wir sollen jetzt nicht mit irgendwie diese, wie in der katholischen Kirche, da hier irgendwelche Räucherschalen rumschwenken irgendwie, und wir werden das auch nicht im Himmel tun, sondern Gott sagt, dass hier ist es ein Symbol, dieses Räucherwerk, das ist wohl angenehmer Geruch in Gottes Nase, die Gebete der Heiligen, diese Gebete, dein Wille geschehe, dein Reich komme, die Sehnsucht nach Gottes Herrschaft. Und sie singen ein neues Lied. Also im Himmel wird es auch neue Lieder geben. Und die wirst du nicht erst lange lernen müssen, sondern die wirst du einfach mitsingen. Ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen, aber so wird es sein. Ein neues Lied singen sie. Und sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Was macht Jesus würdig? Denn du bist geschlachtet worden. Du hast dich selbst hingegeben. Du hast dich selbst eingesetzt als Opfer. Und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Ja, diese Würde hat Jesus erkauft. Er hat etwas bezahlt dafür. Und es war eben nicht Gold oder Silber, eine bestimmte Menge an Geld. Er konnte Gott nicht bestechen. Er konnte nicht irgendwie etwas einsetzen, außer sein kostbares Blut. Und wen oder was hat er erkauft? Er hat Menschen erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Jesus ist völlig unparteiisch. Er ist nicht für die Deutschen und gegen die Holländer. Er ist nicht für die Russen und gegen die Ukrainer. Er ist nicht für die Pakistaner und gegen die Inder. Er ist nicht für die Russen und gegen die Amerikaner. Oder umgekehrt. Jesus hat Menschen aus allen Stämmen, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation erkauft. Dass ich dabei bin, das ist nicht selbstverständlich. Denn eigentlich hat Gott ein Volk auserwählt, das ihm gehören sollte. Aber Jesus ist würdig, nicht nur die Geschichte Israels zu vollenden als ihr König, als ihr Messias, sondern tatsächlich die ganze Menschheitsgeschichte zum Ende zu bringen. Denn er hat alle Adams Kinder erlöst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser Sohn ist für die ganze Welt gekommen. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Vers 2, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt, universal. Er konnte mit seinem Blut, mit seinem Opfer Menschen aus allen Nationen erlösen. Jesus hat sein Blut vergossen, damit du freigekauft bist. Denn du und ich, wir waren unter der Sünde versklavt, verkauft. Wir gehörten nicht uns selbst. Wir waren unter der Herrschaft eines anderen, eines Sklaventreibers. Er hat uns für seine Zwecke missbraucht. Er hat uns mit seinen Listen zerstört. Er versucht uns ständig und immer wieder dahin zu bringen, dass wir Gott misstrauen und dass wir seine Wege gehen. Er hält uns in Angst. Er hält uns in Schrecken. Er hält uns in Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Resignation, in Todesangst. Dieser Fürst dieser Welt, er hat seinen Daumen drauf. Aber es ist einer gekommen, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Er ist gekommen und hat mit seinem Blut dich und mich erkauft, dass wir nicht mehr ohne Hoffnung sind, dass wir nicht mehr ohne Glauben sind, dass wir nicht mehr ohne Liebe sind, sondern dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Ja, noch mehr, hier wird gesagt, die Kinder Gottes sind die, die berufen sind, auch zu herrschen, zu regieren über diese Erde. Der Zustand soll wiederhergestellt werden. Der Wille Gottes, das Testament Gottes ist, dass Adam wieder herrschen soll. Der letzte Adam, Christus, und alle, die zu ihm gehören. Du hast sie erkauft. Du bist würdig. Du hast sie erkauft und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Das ist auch dasselbe Wort, was eigentlich über Israel ausgesprochen wird. Bei dem Bund am Berg Horeb. Sie sollen Priester sein, sie sollen ein Königtum sein, ein Königtum Gottes. Das will Gott aus uns machen. Das hat er jetzt schon gemacht. Und er will, dass sich das vollständig verwirklicht. Sie werden über die Erde herrschen. Und wisst ihr, lasst uns doch mal in Matthäus 5 gucken, was Jesus sagt über diejenigen, die über die Erde herrschen werden. Matthäus 5. Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben oder die Erde erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das sind diejenigen, die die Erde erben werden, die Erben Gottes sind, die Kinder Gottes sind Erben Gottes. Du und ich, wir werden Erben Gottes sein. Wir werden mitregieren und dazu will Gott uns, dahin will Gott uns bringen. Er will, dass wir so sind wie er, dass wir mit ihm regieren als die sanftmütigen Lämmer. So haben wir das auch Sonntag gesehen. Er sendet uns als Lämmer in diese Welt. So wie er selbst als Lamm Gottes in diese Welt gekommen ist. Wir sollen von ihm lernen. Wir sollen ihm darin folgen. So sind wir Arme im Geist, Trauernde, Sanftmütige. Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Barmherzige, ja, Menschen mit gereinigten Herzen. Friedensstifter und um Gerechtigkeit willen Verfolgte. Und werden am Ende durch sein Werk, was er getan hat, dadurch, dass er uns erkauft hat, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat für uns, dass er uns auch in die Nachfolge gerufen hat, uns geheiligt hat durch sein Blut, so werden wir als seine Kinder Priester und Könige sein in seinem Reich und werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Moment im Grunde, wo schon die Herrschaft an Christus übergeben ist. Das ist sozusagen schon ein Vorausschau. Hier beten alle Gott an. Hier beten alle Jesus an. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Die Ältesten in besonderer Weise sind die Anbeter Gottes. Das ist die Gemeinde. In besonderer Weise beten sie Jesus an. Lass uns noch einmal zuletzt nochmal die Verse in Philipper 2 lesen, in denen Gott Paulus eigentlich genau dasselbe Bild offenbart hat. Und so passen hier zwei Zeugen zusammen. Philipper 2, und ich lese ab Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, dieses Denken, diese Haltung, dieses Herz, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die ganze Schöpfung wird Jesus die Ehre geben. Und wir haben das Privileg, es jetzt schon zu tun, weil er mit seinem Blut uns erkauft hat. Jesus, so danken wir dir für dein Blut, was du vergossen hast am Kreuz von Golgatha, als Ausgestoßener, als letzter Mensch. Ja, als jemand, der noch nicht mal als Mensch richtig gesehen wurde, von allen verachtet. Ja, und auch wir haben dich nicht geachtet. Herr, du bist als Lamm geschlachtet worden, hingeschlachtet. Und doch hast du alle Macht empfangen, du bist auferstanden und hast den Namen empfangen, der über alle Namen ist. Du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir danken dir und preisen dich für dein Werk, was du vollbracht hast, dass du uns, schwache, unvollkommene, sündige Menschen, für wert geachtet hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast, um uns zu deinen Kindern zu machen, zu Königen und zu Priestern, dass wir mit dir regieren, auf deine Weise. So beten wir, dass du uns umformst durch deinen Geist in dein Ebenbild. dass wir deiner würdig sind, dass wir dich verherrlichen, dass wir dich widerspiegeln durch unser Leben, dass wir dich anbeten durch unser Leben, dass wir uns niederwerfen, unser ganzes Leben niederwerfen vor dir, Jesus. Bitte reinige du uns heute Abend, reinige unsere Herzen erneut durch dein Blut, durch dein Leib, den wir in uns aufnehmen. Danke, dass du uns in dieser Weise begegnest, als geschlachtetes Lamm und nicht als brüllender Löwe. Wir danken dir für deine Gnade und für den Anteil, den du uns gibst an deinem Reich. Amen.